Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Da hätte ich gern Mäuslein gespielt, hat mal eine Mitarbeiterin von Stufen des Lebens gesagt. Ich hatte nämlich geschwärmt von Stufen des Lebens nur mit Männern. Da hätte ich gern Mäuslein gespielt, was da die Männer sagen, was da abläuft. Manchmal würde man ja gerne lauschen bei Kindern, was sagen denn Vater und Mutter zueinander. Manchmal würde man es gern wissen, was über einem geredet wird oder damit ich etwas nicht verpasse. Heute bekommen wir einen solchen Einblick. Weil die Jünger es weitererzählt haben, nach der Auferstehung von Jesus, werden wir Zeugen eines ganz intimen Gesprächs Jesu mit seinem Vater im Himmel. Und wir erfahren auch, was Jesus nur seinen Jüngern gesagt hat. Aber dann öffnet sich alles und Jesus spricht ganz öffentlich, weil das Evangelium ist öffentlich. Aber manchmal braucht man auch Räume, wo man etwas dem anderen anvertraut, wo wir beten können, das Herz ausschütten. Und bei Jesus gibt es für alle drei Möglichkeiten einen Zugang. Hören wir aus dem Evangelium bei Matthäus, Kapitel 11, die Verse 25 bis 30. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Herr, öffne uns für dein Wort und öffne dein Wort für unser Herz. Amen. Eigentlich ist das ja ein revolutionäres Gebet, weil Jesus alles auf den Kopf stellt. Jesus preist den Vater im Himmel, staunt über ihn und nennt auch einen Grund. Er sagt: Du hast es den Klugen und Weisen verborgen und du hast es den Unmündigen offenbart. Was meint da Jesus damit? Davor hören wir von Worten Jesu, wo er sagt: Wehe dir, Korazin, wehe dir. Jesus ist in seinem eigenen Volk abgelehnt worden von vielen, vor allen Dingen von den Theologen damals, den Schriftgelehrten, aber auch den Verantwortlichen in den Synagogen. Jesus ist abgelehnt worden, weil man ihm nicht zutraute, dass in ihm selbst Gott mit seiner ganzen Autorität spricht. Das hat aber Jesus überhaupt nicht verärgert oder gar verbittert. Jesus hatte einen tieferen Blick und wusste, dass Gottes Wege anders gehen als unsere Wege. Und ich denke manchmal, ich muss mich über manches, was andere sagen, gar nicht ärgern. Vielleicht verstehen sie den Zusammenhang nicht und äußern das. Es ist eigentlich ihr eigenes Unverständnis. Jesus hat tiefer geblickt und hat einfach Gott gelobt und gepriesen über seine Wege, wie Gottes Wege sind. Nicht die, die alles wissen und alles können und alles haben, sind die, die Gott am nächsten sind, in der Regel nicht. Oft die ganz anderen, die aus sich heraus nicht viel haben und verstanden haben, aber alles von Gott erwarten. Jesus lobt Gott, weil Gott anders tickt. Selbstherrliche und die alles im Griff haben, sind nicht unbedingt die, die verstehen, was Gott möchte. Zuerst spricht er zu Unmündigen. Denke ich immer natürlich erstmal an Kinder. Aber wahrscheinlich hat der Ausleger Adolf Schlatter vor 80 Jahren schon recht gehabt. Die Unmündigen sind wohl zunächst mal die Jünger Jesu. Die müssen nämlich und die wollen auch in seine Schule und die stellen ganz einfache Fragen. Wie kann man beten? Wie können wir beten zu Gott, den wir nicht sehen, im Zweifel, den wir haben, in unseren Unsicherheiten? Und wie können wir so beten, dass es kein Geplapper ist und wir nicht um uns selbst kreisen? Unmündige sind Menschen, die erst noch fragen, was Gott will. In diesem Matthäus-Kommentar von Adolf Schlatter habe ich dann gelesen, kein Mensch ist so groß, dass Gott ihn braucht. Und keiner so klein, dass Gott ihn nicht sucht. Kein Mensch ist so groß, dass Gott ihn braucht. Und kein Mensch ist so klein, dass Gott ihn nicht sucht. Um klar zu sagen, Weisheit und Klugheit sind ein Geschenk des Himmels. Und sie werden wahrlich gebraucht. Wir brauchen Menschen, die einen größeren Horizont haben. Menschen, die langfristiger denken und nicht nur eine Wahlperiode. Wir brauchen Menschen, die weise sind. Und wir brauchen auch die Klugen. Wir brauchen jene, die eine Sache auf den Punkt bringen. Wir brauchen auch die Experten. Wir brauchen sie in der Wissenschaft und die Ingenieure und die Handwerker und die sich in der Wirtschaft auskennen, wir brauchen sie. Und der Apostel Paulus war ganz bestimmt einer von denen, die weise und klug waren und seine Briefe ganz gewiss geistgeleitet sind auch von höchster Weisheit und Klugheit. Aber der Apostel Paulus hat sich die Gemeinde in Korinth angeschaut und dann hat er gesagt, schau doch mal. So arg viele Weise und Kluge habt ihr nicht. Ihr habt Menschen, die sogar abhängig sind, Sklaven bei euch. Aber daran erkennt man, die Gemeinde Jesu Christi hängt nicht ab von unseren Fähigkeiten, was wir können. Paulus wusste auch von sich selber, er musste schmerzlich erfahren, dass er nicht dort am meisten zum Zug kam, als er ganz gut gepredigt hat und geschrieben hat, sondern dass er dort am stärksten zum Zug kam, wo seine Schwachheit ja ihn bestimmt hat. Er wollte sie loswerden, dreimal darum gerungen, dass Gott ihn doch befreien möge von seiner Schwachheit. Und dann erfährt er, lass dir an meiner Gnade genügen, meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Ein Geheimnis auch für Weise und Kluge. Nicht, wenn wir es im Griff haben, nicht, wenn wir alles gut erklären, ist das die Stunde Gottes. Die kann ganz anders sein. Zu der Zeit lobte Jesus den Vater im Himmel. Zu der Zeit, da steht im Griechischen Kairos, man könnte auch Sternstunde sagen, eine Sternstunde Jesu, eine Sternstunde für seine Jünger, eine Sternstunde Gott kennenzulernen. Jesus hat gesagt, selig sind, die geistlich arm sind. Meint nicht, die unterbemittelt sind, sondern meint einfach diese Grundeinstellung. Ich lebe vom Empfangen, was Gott mir gibt. Ich lebe in der Hauptsache von dem, was ich nicht gemacht habe und mir auch nicht selbst machen kann. Ich bin ein Empfangender. Und wenn Jesus sich so versteht, ich bin ein Empfangender, dann sind wir nicht größer. Wir leben und atmen, wenn wir mit offenen Händen kommen, wenn wir einfach empfangen, wenn wir uns leer machen und sagen, gib du, was ich brauche, zum Leben und auch beim Sterben. Denn spätestens dann haben wir nichts zu bringen, was uns durchrettet. Dann können wir nur empfangen, hoffen, vertrauen. Ein kleiner Einblick in ein Gebet Jesu mit seinem Vater im Himmel. Und ein zweiter kleiner Einblick, da wendet sich Jesus seinen Jüngern zu im kleinen Kreis. Aber ich muss Ihnen doch noch was sagen, das hätte ich schier vergessen. Es ist schon lange her. Ich war da so ein junger Spund, 32 Jahre, Pfarrer am Anfang. Wir hatten eine Kirchendienerin, eine alte Frau, so alt wie ich heute, 70 Jahre. Und dann sagte sie zu mir, ich war gerade ein paar Wochen da, und am 1. April, da machen wir einen Betriebsausflug von der Schweizer Grenze, Wehr, nach Heidelberg. Ja, habe ich gesagt. Sagt sie, gell, sie glauben mir nicht. Aber am 1. April werde ich 70. Und dann möchte ich, dass wir einen Betriebsausflug machen. Und alle vier Pfarrer, die bei mir waren, alle vier Pfarrer, mit denen ich zusammen Gottesdienst gefeiert habe, die lade ich ein. Und wir fuhren dann nach Heidelberg, nach Dossenheim. Einer der Pfarrer war dort in Dossenheim Pfarrer gewesen, hat uns erklärt, was alles auch in dieser Gemeinde geschieht, auch von Wunder durch Gebet. Und dann hat sie plötzlich das Wort ergriffen. Es war im Kirchenraum. Das heißt, sie ist erstmal ganz still zum Altar gegangen und dann hat sie gebetet, ohne Vorankündigung. Lieber Gott, ich danke dir für mein Leben. Du hast mich in schweren Zeiten bewahrt. Und ich darf dir seit 30 Jahren als Kirchendienerin dienen. Dafür danke ich dir. Es war der Höhepunkt des Betriebsausflugs. Ich habe es nicht vergessen, es ist so lange her, aber es war eine Sternstunde, ein Kairos. Nicht einer von uns vier Pfarrer hat eine kluge Rede gehalten und ein schönes Gebet gesprochen, sondern unsere Kirchendienerin. Das ist ein Einblick in ein Gebet, das ein anderer uns eröffnet. Und dann eben das andere, das Jesus zu seinen Jüngern sagt, vom Geheimnis Gottes. Und er sagt, mir ist alles vom Vater übergeben. Also noch einmal ganz deutlich, ich hab's nicht aus mir selbst. Ich hab's empfangen. Und das, was ich empfangen habe, schreibt auch der Apostel Paulus, das gebe ich euch weiter. Es ist nicht aus mir. Es ist der Vater im Himmel, der bei der Taufe gesagt hat, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und bei dieser Verklärung Jesu mit den drei Jüngern wieder die Stimme Gottes, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf den sollt ihr hören. Das ist ja das Tiefste, dass wir das innerlich erfassen, Vertrauen und Glauben. In Jesus ist Gott selbst mitten unter uns gewesen. Keine andere Religion behauptet so etwas. Für viele ist es ein Skandal, ein Ärgernis. Aber Jesus sagt, ich und der Vater sind eins und ich kenne den Vater. Und der Vater kennt mich. Und darum ist es sehr relativ, wenn andere nicht verstehen, wer ich bin. Aber das möchte ich euch gerne mitgeben. Ich bin der Weg zum Vater. An mich könnt ihr euch halten. Ganz einfach zu mir kommen. Ich bin der gute Hirte, der Weg zum Vater. Ja, nicht die Macher sind's, sondern die Empfänger, die vertrauen und dann auch was tun, ganz klar. Zwei Momente, ein Gebet zum Vater im Himmel, ein intimes Gespräch im kleinen Kreis der Jünger. Und jetzt scheint Jesus einfach die Tür ganz weit zu öffnen und steht irgendwo auf einem Berg oder am See. Und dann sagt er eine Einladung, die wir vorhin auch schon im alttestamentlichen Wort gehört haben. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich habe den Eindruck, wenn wir aus der Stille kommen, aus dem inneren Gespräch mit Jesus kommen, dann können wir auch öffentlich etwas sagen und müssen uns nicht schämen. Weiter sagen, kommt her zu ihm, zu Jesus alle, die ihr mühselig und beladen seid. Er hat es versprochen, ich will euch erquicken. Ein schönes Wort, erquicken, gibt es fast nicht mehr in unserer Sprache. Erquicken, erquicklich. Früher gab es ein Moped, Quickli. Erquicken, da springt einem das Leben an. Erquicken, das ist eine Quelle. Also das Q muss man sich merken, Quelle, erquicken, da steckt was drin, da. Und das ist die Zusage, egal wie du kommst, mühselig, beladen. Mühselig, beladen ist jeder mal. Aber mühselig und beladene gibt es doch auch, die ganz viel tragen müssen und denen es wirklich schwer geht. Und er sagt, kommt mühselig und beladene. Und wieder mein alter Lehrer, der gesagt hat, er sieht bei denen, die mühselig und beladen sind, die Menschen, die unterdrückt werden durch Überforderungen. Und es gibt eine andere Stelle im Matthäus-Evangelium, wo es dann heißt, dass die Schriftgelehrten die Menschen überfordern und belasten mit Gesetzen, die sie selber nicht halten. Ich möchte manchmal auch sehen, wer bringt etwas mit und ist deshalb belastet, weil andere ihm etwas einreden, weil sie ihn überfordern, weil er das leisten muss, wenn er den Beruf hat oder weil man es in der Gesellschaft so tut. Es gibt einfach Menschen mit einem gebückten Gang, wo ich denke, da ist nicht gebückt, weil sie selber so wären, sondern andere haben sie runtergedrückt und sie haben ihnen geglaubt. Und die sieht Jesus und sagt, das ist nicht meines. Ich möchte euch etwas ganz anderes sagen. Zunächst mal denkt man dann, oh nein, jetzt auch noch eine Last. Nämlich er sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Ein Joch spannt zwei Zugtiere zusammen. Kann man auf alten Bildern sehen und die Alten könnten es wohl noch erzählen. Da werden zwei zusammengespannt. Aber nicht, damit sie es noch schwerer haben, sondern damit sie fähig sind, eine schwere Last miteinander zu ziehen. Und wenn Jesus der eine ist, der sich ins Joch spannen lässt, dann muss ich das Geringere übernehmen. Aber wir wissen alle, dass an etwas mitarbeiten kostet auch Kraft, sagte eine Schwester zu uns einmal, wenn Gott segnet, riecht's nach Schweiß. Also dann werden wir in Anspruch genommen, aber es sind nicht wir, die es jetzt machen oder dass es gelingt, sondern es ist Gott. Und das ist ein schönes Bild. Und Jesus sagt ja dann auch gleich, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und von sich selber, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Also es war für mich eine Entdeckung im Erforschen der deutschen Sprache, was sanftmütig im Kern heißt. Sanftmütig ist die Fähigkeit, eine sehr, sehr unterschiedliche Menge oder Gruppe zusammenzuhalten, ohne Gewalt anzuwenden. Also die wirklich schwierigste Truppe, die hatte Jesus selber. Man muss sich mal die 12 Jünger anschauen. Da waren Revolutionäre und da waren Gesetzliche. Da waren Draufgänger und da waren Verräter. Und Jesus hat die in seiner Weise zusammengehalten, sanftmütig. Ganz am Anfang, als wir hier in Linkenheim waren und noch nicht so richtig angekommen und kein Pfarrhaus mehr und keine Gemeinde und unsere 5 waren auch sehr durcheinander, plötzlich nicht mehr die Freunde und also am Abendessen und Mittagessen ging es manchmal hoch her und die Kommunikation unterm Tisch war manchmal heftiger als die sprachliche drüber und irgendwann war es zu viel. Und ich sprang auf und der Stuhl fiel um und ich schrie sie an, wenn ihr jetzt nicht aufhört, sagte unsere 8-jährige Tochter ganz gelassen, Papa, das musst du dir noch abgewöhnen. Und ich habe den Eindruck gehabt, sie hat sich wirklich Sorge um mich gemacht, dass ich nicht in der Lage bin, mich selber im Griff zu haben. Und irgendwie sowas. Sie hat gespürt, das stimmt nicht. Das war nicht überhaupt kein Anflug von Frechheit, sondern das war rührend. Dann habe ich ein Referat für Gemeindeversammlungen gemacht. Sanft ist echt stark. Ich bin sanftmütig. Und das andere Wort, demütig, das ist ja ein Wort, das ist durch die Christianisierung in unsere Sprache eingewandert. Das meint kein Duckmäusertum. Das meint, ich habe den Mut zu dienen, weil ich das Größere sehe oder weil ich die sehe, die mich brauchen. Also ich schleiche nicht demütig dahin. Also manche dürfen ruhig ein bisschen selbstbewusster sein. Hier ist gemeint, ich habe den Mut zum Dienen. Das ist eine Lebensschule bei Jesus. Man wird nie zu Ende sein. Man wird ein bisschen was lernen und nicht mehr ganz unmündig, hoffe ich, aber immer wieder abhängig von seinem Zuspruch. Wir werden demnächst wieder einladen zu einem Kurs Stufen des Lebens. Warum ich den mache? Der hat mir geholfen. Der hat mir geholfen, dass ich aus meinem mich selber verkrümmen einfach öffnen darf. Und dass ich kommen darf, wie ich bin. Und dass ich, als ich merkte, dass so vieles nicht in Ordnung ist, das kann ich einfach Gott bringen, Jesus sagen. Und das Zweite, was ich bei Stufen des Lebens erfahre, ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. Ich darf in der Schule Jesu wachsen und reifen. Amen.